Liebe Gemeinde, vor ein paar Wochen, es ist nur ein paar Wochen her, da hatten wir den Predigt über die Verklärung Jesu auf dem Berg, vielleicht der Berg Tabor war es, wo Jesus plötzlich in strahlendem Licht erscheint und Mose und Elia sich zusammen mit ihm unterhalten über genau das, was der Wochenspruch ankündigt, nämlich darüber, wie es in Jerusalem ausgehen würde mit ihm. Und ich habe dann etwas ausgeholt, um zu dieser Verklärung Jesu, so wird dieser Abschnitt genannt, einzuleiten, weil vorher direkt kommt die Erkenntnis von Petrus, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes, der Christus ist, aber auch gleichzeitig diese starke Ermahnung von Jesus an Petrus, als er sehr heftig abwehrt, der Petrus, dass es bei Jesus auch mal Leiden geben könnte. Jesus wehrt sich sehr heftig gegen diese Aufforderung, das Leiden zu umgehen. Es muss uns einfach schocken, wenn wir uns vorstellen, Jesus hätte vor uns gestanden und hätte zu uns gesagt, geh weg von mir, Satan. Du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Unser Predigtext heute ist genau der Abschnitt zwischen der Verklärung Jesu, in der Jesus selber noch einmal eine Stärkung bekommt durch das Gespräch mit Mose und Elia über die Bedeutung dessen, was in Jerusalem mit ihm geschehen wird, und diesem Erlebnis mit Petrus. Genau dazwischen ist heute unser Predigttext. Jesus hat wahrscheinlich deswegen so harte Worte gefunden, wie wir sie jetzt hören werden, weil er sich regelrecht selber diesen Mut machen musste und die Warnung auch den Jüngern aussprechen musste, dass sie sich ja nicht einzubilden hätten, dass den Jünger etwas anderes erwartet wie den Meister. Und es muss uns einfach wieder mal zum Nachdenken bringen in dieser Passionszeit, dass das einzige Wort, das über das ganze Leben Jesu im Glaubensbekenntnis steht, das wir eben gesprochen haben, nachdem es heißt, empfangen durch den Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das ganze Leben, diese 30 Jahre zusammengefasst ist bei unserem christlichen Glaubensbekenntnis mit dem Wort gelitten. Jesus war doch kein Mensch, der, wie es uns unser Referent auf der Gemeindefreizeit gesagt hat, wie es das Mittelalter falsch gemacht hat, in übertriebener Demütigung, Selbsterniedrigung das Leiden gesucht hat. Jesus war ganz sicher, so stelle ich ihn mir schon viel vor, wenn ich über ihn nachdenke, ein froher Mensch, schon allein deswegen, weil er wusste, wer er war, weil er mit sich selbst identisch und authentisch war und weil er einfach eine Ausstrahlung hatte. Sonst hätte er ganz bestimmt nicht auch Nachfolger gefunden, wenn man nicht auch gewusst hätte, das ist einer, der weist mir wirklich den Weg zum Leben. Und doch nimmt die Beschäftigung mit Jesu Leiden und Tod so einen großen Raum ein in den Evangelien. Und nun, kein Wunder, auch wir sind angesprochen. Und er rief zu sich das Volk, Markus 8, Vers 34, samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Und jetzt noch einmal die Jahreslosung, über die wir am ersten Sonntag dieses Jahres gepredigt haben, am 5. Januar, also einen Monat ist es her. Jetzt kommt sie noch einmal. Was würde es dem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch gewinnt und doch an seiner Seele Schaden nimmt? Was kann der Mensch geben, womit er seine Seele dann auslöst? Und der Schluss: Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Liebe Gemeinde, liebe Christen, ich setze mal voraus, dass es euch genauso geht wie mir. Wir leiden darunter, dass wir nicht mehr gehört werden. Wir leiden darunter, dass das Christliche in unserer Gesellschaft so heruntergeputzt wird. Wir leiden darunter, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, intuitiv spüren, das bedeutet heutzutage einen hohen Preis. Jesus hat es schon immer gewusst. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir sehen einmal dazu ein erstes Bild. Und zwar, wie ein Zeichner, der vielleicht auch an dieses Wort gedacht hat, das weiß ich nicht, auch weiß darum, wie schwer es heute ist, dass sich die Kirche verschafft. Wir sind ja längst überrundet, wir sind überholt. Wir sehen hier sehr schön, dass es heute genau andersrum ist wie früher. Früher, da konnte man vielleicht stolz sein, am Sonntag sich aufzumachen in das größte und wichtigste Gebäude im Ort, die Kirche, die alles überragte. Und hier sehen Sie, wie sich das umgedreht hat heutzutage. Brauchen ja nur ein paar Kilometer zu fahren. Und da muss man die Kirchen ja zwischen all den Hochhäusern und den Sachen, die heute die Welt bestimmen, suchen. Und sehen Sie, wie diese Gemeinde also einen verzweifelten Versuch macht, das Symbol des christlichen Glaubens noch hochzuhalten in einer sie umgebenden Bankenwelt, Wirtschaftswelt, Geldwelt. Das Kreuz wird halt durch eine Stange über dem Kirchturm so weit hochgehievt, dass man es wenigstens noch ein bisschen höher als die Wolkenkratzer sieht. Okay. Und so ist es nun mal. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Jesus meint aber ganz sicher hier nicht, dass wir uns noch selber das Leiden suchen müssen. Kennen Sie solche selbstquälerischen Christen? Mich macht das selber manchmal ganz verrückt, ja, wenn es mir als Christ schlecht geht. Und dann sage ich mir immer, dann komme ich manchmal unter diesen furchtbaren Druck, du sollst doch ein Zeugnis sein, du sollst doch ein Licht sein, du sollst strahlen. Und jetzt bist du gerade so ein schlechtes Zeugnis, weil es dir geht schlecht, du guckst traurig, du bist auch traurig. Meint Jesus das oder das, was manche Ausleger mit diesem Vers im Lauf der Kirchengeschichte gemacht haben? Dass man sich selber noch Leiden zufügt, weil es dann erst so richtig schön wehtut, das Christsein? Nein, ich denke, dass hier gemeint ist, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, dass wir genauso wie damals heutzutage bereit sein müssen, um Jesu Willen etwas auszuhalten. Und das kostet seinen Preis. Mich hat es zum Beispiel viel Überwindung gekostet, als Mitglied in den Kickers Obertshausens, jetzt meinem Mitstreiter in diesem Verein da anzusprechen auf dieses Plakat: Im Himmel ist die Hölle los. Und doch musste ich es einfach tun. Also ich musste das Kreuz auf mich nehmen, da etwas auszuhalten an Widerspruch, als ich mich gewehrt habe und habe gesagt, das ist die Verletzung religiöser Gefühle. Wir haben am Freitag ja Fasching gefeiert und haben dazu ein Plakat aufgehängt, im Himmel ist die Hölle los. Ich meine, die haben sich ja überhaupt nichts dabei gedacht. Für die sind diese Worte ja sinnentleert, wertlos. Aber für mich sind diese Worte ja mit Inhalt gefüllt, das ist Verletzung religiöser Gefühle. Himmel und Hölle werden hier jetzt so zusammengebracht, im Himmel ist die Hölle los. Die meinen mit Hölle ja nur Spaß haben, einen drauf machen. Aber für mich sind diese Worte ja mit Inhalt gefüllt. Naja, habe ich mich doch dann versucht zu erklären, musste dann halt auch so einiges anhören und aushalten. Das Kreuz auf sich nehmen, missverstanden werden, das kostet heute einen Preis, Christ zu sein. Jeder könnte vielleicht was erzählen, wo er das letzte Mal sein Kreuz auf sich nehmen musste. Nicht aus selbstgewählten Leiden, sondern weil er sich für Jesus eingesetzt hat und zu Jesus bekannt hat. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das Wort ist ja entwertet worden in unserer Sprache. Das ist nicht das, was hier gemeint ist, ist nicht einfach so ein Leiden, das man hat in der Familie oder so, sondern es geht einfach um das Leiden um Jesu Willen. Und das müssen wir bereit sein, auf uns zu nehmen. Es kostet einfach was, das wissen wir. Wir wünschten uns, dass es weniger kosten würde, dass der Preis nicht so hoch wäre. Wir wünschten uns, wir wären mehr akzeptiert, anerkannt, richtig verstanden. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht aus falschen Gründen verfolgt werden. Es muss wirklich um Jesu Willen sein. Und wir müssen versuchen zu verhindern, aus Ungeschicklichkeit Kritik einzustecken, aus Starrsinn oder aus Dummheit oder aus ganz, ganz schlechter Argumentation. Der nächste Vers. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, sagt Jesus. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Das Interessante an diesem Wort ist, das ist sogar ohne den christlichen Bezugsrahmen Wahrheit. Dieses Wort ist sogar wahr als Lebensweisheit, sogar ohne den christlichen Bezugsrahmen, bei dem es natürlich noch um mehr geht, als nur um das, worüber dieses Wort aber auch wahr ist. Das Wort ist einfach wahr. Es ist eine Lebensweisheit. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Das heißt, wer an sich hält, wer sich nur um sich dreht, wer nichts hat, für das er sich einsetzt, wer nichts mehr bewundern kann, wer sich nicht mehr hingeben kann, wer nicht mehr da ist für etwas anderes, der wird sein Leben eigentlich nicht gewinnen, sondern verlieren. Wir haben mal eine Folie dafür. Und zwar die Sprache weg und das hoch ein bisschen. Und zwar ein Beispiel von einem befreundeten Pfarrer, der mir erzählt hat, wie seine Kinder ihm wieder ein Vorbild wurden in diesem sich hingeben, sich selbst vergessen, sich selbst übersehen können. Das ist doch, was uns Kinder lehren können. Ein bekanntes Bild für diese Hingabe ist das Herz. Wer sein Herz verschenkt, so wie Jesus hier an die Welt, der gibt nicht nur etwas von sich, sondern der gibt sich ganz. Und das haben zwei Kinder von einem befreundeten Pfarrer in der Pfalz sehr schön gemacht. Er hat mir erzählt, die haben der Mama zu Weihnachten etwas geschenkt. Sie sind 5 und 3 Jahre alt, heißen Lea und Miriam. Und die Oma hatte ihnen 5 Mark gegeben, jeweils 5 Mark. Davon sollten sie sich was kaufen. Aber nicht nur für die Mama, sondern für sich selbst. Also für eine 5- und 3-Jährige ist es viel Geld. 5 Mark jeweils. Und da schlagen die Kinderherzen höher. Wahrscheinlich so Barbie-Puppen und Spielwaren- und Süßigkeitenabteilung der Kaufhäuser. Und mein Freund, der Pfarrer aus der Pfalz, fährt mit den beiden nach Pirmasens, nächstgrößerer Ort. Sie betreten das Kaufhaus. Es gelingt ihm gerade noch mit List und Tücke, die Kinder an der Süßigkeitenabteilung vorbeizubuxieren. Und dann nähern sie sich der Spielwarenabteilung. Wir wissen ja, was da alles lauert und aufgebaut ist. Magnetisch werden die Kinder davon angezogen. Doch auf dem halben Weg zu diesen Spielsachen passiert was Merkwürdiges. Die beiden halten an bei einem Tisch voll Pappschachteln. Da gibt es große und kleine Schachteln, eckige und runde. Und auch solche in roter Herzform. Und genau die haben es ihnen angetan. So eins wollen sie kaufen. Und jetzt kommt das wirklich Merkwürdige, deswegen erzähle ich das. Sie wollen das Pappherz nicht etwa für sich selber kaufen, sondern sie denken nur noch an die Mama. Die Lea fragt, was kostet das, Papa? Es kostet 10,90 Mark. Und der Vater sagt, 10 Mark, weil er schon sich innerlich vornimmt, das andere dazu beizusteuern, damit sie es kaufen können. Und dann sagen die mit leuchtenden Augen und bestimmtem Ton, das kaufen wir für die Mama. Nichts mehr von Barbie-Puppen, nichts mehr von Gummibärchen, das kaufen wir für die Mama. Nur ein Beispiel, ein ganz kleines aus unserem Alltag, über die Selbstverständlichkeit, wie Kinder sich vergessen können, in Begeisterung darüber, jemandem anderen eine Freude zu machen. Jemandem anderen eine Freude zu machen. Wir Erwachsenen hier unter uns, ich rechne die Konfirmanden jetzt auch mal dazu, ja? Wie weit sind wir schon davon entfernt, dass wir uns so wie Kinder einfach vergessen können in der Begeisterung dafür, jemand anders eine Freude zu machen? Wie weit ist dieses Kinderland schon weg? Wie weit sind wir da schon jenseits von Eden? Es ist traurig, dass wir zugeben müssen, dass Jesus Recht hat. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und diese beiden, was waren die glücklich? Was haben die ihr Leben gewonnen, indem sie es nicht behalten wollten für sich? Das nächste Bild. Von oben nach unten gucken wir uns das mal an. Charles Schulz, vielleicht wissen einige gar nicht, das ist ein Kindergottesdiensthelfer aus Amerika. Er ist in seiner Gemeinde Kindergottesdiensthelfer, also der Erfinder der Peanuts ist Christ, nicht nur mehrfacher Milliardär, auch Christ. Und er hat sehr viel Verständnis für die menschlichen Tücken und Schwächen und Macken. Und wie geschickt wir doch so miteinander umgehen. Hier zum Beispiel, Luzi, warum sind wir auf der Welt, Charlie Brown? Eher ganz lakonisch, um andere glücklich zu machen. Einen kurzen Augenblick kommt sie tatsächlich zur Einsicht. Ein kurzer Augenblick des Menschlichen in ihr, als sie sagt, ich glaube nicht, dass ich irgendjemand sehr glücklich mache. Aber schon wieder bricht das durch, was wir so gut kennen bei uns. Allerdings macht auch mich niemand sehr glücklich. Und das Letzte machen wir mal richtig schön in die Mitte. Irgendwer tut da seine Pflicht nicht. Und der nette Antwortgeber, der ihr also ja nur eine Antwort auf ihre Frage, sie war ja die Unwissende, warum sind wir auf der Welt, Charlie Brown hat ihr eine Antwort gegeben, um andere glücklich zu machen, kriegt's voll ab. Ja, was ist das, was uns hier zum Schmunzeln bringt? Das ist das, was wir so gut kennen an uns. Wir erwarten vom anderen das, was wir tun sollten. Wir sind ganz sicher auf der Welt, um andere glücklich zu machen. Das wissen wir doch zutiefst. Aber wir sind so geschickt und drehen das sofort wieder rum und sagen, allerdings macht ja auch mich niemand sehr glücklich. Wenn das für mich gilt, gilt das ja auch für alle anderen. Und die tun alle ihre Pflicht nicht. Und schon sind wir wieder unglücklich, einsam und verlieren das, was Jesus hier sagt. Unser Leben. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn was Hilfe ist, was hilft es dem Menschen, die Jahreslosung, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch an seiner Seele Schaden. Macht es glücklich, dieses noch mehr haben müssen, noch mehr raffen müssen, noch mehr mitkriegen müssen, bloß nicht auch das noch verpassen, um immer vorne dran zu sein, um sich selber sagen zu können, ich bin up to date. Ich möchte manchmal den Mut haben, diese ganze Konsumhaltung nicht mehr mitmachen zu müssen. Und wir wissen, dann würde unsere Seele, dann würde unsere Ehe, dann würde unsere Beziehungen, dann würden unsere Familien, dann würden unsere Gemeinden wieder an Tiefe gewinnen. Unsere Schulen, unsere Arbeitsplätze, unsere ganze Gesellschaft würde wieder an Tiefe gewinnen. Wenn wir dieses die ganze Welt gewinnen wollen, beenden könnten und sagen, wir wollen uns darum kümmern, dass wir diese Lebensgesetze einhalten. Und Jesus gibt uns die Kraft dazu. Ich möchte von daher ein Beispiel darüber lesen, Ihnen vorlesen. Das ist faszinierend, wie sogar in der modernen Psychologie unserer Tage, das ist jetzt eine Überleitung zum nächsten Vers, dass wir uns nicht zu schämen brauchen für das Evangelium, dass sogar die Psychologie unserer Tage das bestätigt, was Jesus hier sagt. Das ist ein Lebensgesetz. Ein Beispiel aus der Praxis, damit es ganz praktisch ist. Herr K., ein 37-jähriger Informatiker, ist gerade aus dem psychiatrischen Krankenhaus nach einem 10-tägigen Aufenthalt entlassen worden. Es war seine erste psychiatrische Behandlung. Herr K. ist seit 10 Jahren verheiratet, hat 2 Kinder im Alter von 8 und 4. Seit etwa 5 Jahren litt er vorwiegend in den Wintermonaten an depressiven Zuständen, die seine beruflichen und privaten Aktivitäten lähmten. Sein Leben war in dieser Zeit freudlos geworden. Nicht, dass er sich von den Aufgaben und Anforderungen seines Lebens überfordert gefühlt hätte. Er schaffte seine Arbeit, er konnte sein Leben besorgen und die Familie erhalten, aber er war unzufrieden mit seinem Leben. Tagtäglich, er fühlte sich eingeengt. Er brachte seinen Zustand in Zusammenhang mit der Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Er kündigte. Dies löste nach kurzer Zeit starke innere Unruhe aus, mit Resignation und Apathie verbunden. In der Annahme, es könne sich hier nur noch um eine Gemütskrankheit handeln, bat er selbst um Aufnahme ins psychiatrische Krankenhaus. Er wollte eine Behandlung, denn was er erlebte, empfand er als nicht normal. Es war ihm gänzlich unverständlich. In der Psychiatrie diagnostizierte man eine vorwiegend psychogene Depression auf fraglich psychotischer Basis. Man entließ ihn nach 10 Tagen, in denen er Gespräche und medikamentöse Therapie erhalten hatte. Mit einer mittleren Dosis und Schlafmittel verbunden mit der dringenden Empfehlung einer Therapie. Der großgewachsene, schlanke Mann wirkte müde, interesselos, in sich gekehrt, unsicher, fast scheu. Dünne Haut neigte zum Erröten, seine Hände schweißig. Man hatte den Eindruck, dass er sehr labil geworden war, dass er ins Ungleichgewicht gekommen war. Und die Untersuchung brachte keine besonderen Problemkreise zutage. Abgesehen von der Unzufriedenheit ergab sich als einziges Problem die Unfähigkeit, sich zu freuen und aus der inneren Spannung herauszukommen. Was kann hier gesagt werden? Nun berichtet dieses Buch, das ist nämlich aus einer bestimmten Therapie geschrieben, aus der Logotherapie, heraus, dass es so weiterging. Aus der Sicht der Existenzanalyse und der Logotherapie, dieser Arzt hier, gelingt Leben dann, wenn der Mensch Sinnvolles realisiert, wenn er Wertvolles verwirklicht. Gerade daran mangelte es aber im Leben von Herrn K. Er spürte diesen Mangel in ganzer Heftigkeit und wandte sich mit aller Aufmerksamkeit seinen Defizitgefühlen zu. Er konnte sie genau beschreiben. Er wusste nicht, wie noch gezeigt wird, um die Defizite, die er seinen Lebensumständen schuldig geblieben war und von deren Erfüllung her sich die ersehnten Gefühle hätten einstellen können. Dieser Mensch litt, auf einen Nenner gebracht, an der Unfähigkeit zur Freude. Die kurze Zeit, die in der ersten Therapiestunde noch blieb, haben wir daher auf die Möglichkeit, zur Freude zu gelangen, verwendet. Auf die Frage, was ihm in den letzten Jahren Freude gemacht hätte, wurde wenig gefunden. Auf die Frage, womit man ihm jetzt eine Freude machen könnte, wusste er keine Antwort. Ob vielleicht seine Frau ihm heute eine Freude machen könnte, er wusste wieder keine Antwort. Alles, was ihn früher freute, freute ihn heute nicht mehr. Und jetzt kommt's. Der Patient fand nichts, was ihm Freude geben konnte. Das gemeinsame Nachdenken stellte uns vor die erschreckende Leere seines Lebens, eines Lebens, das ihm nichts bieten konnte und ihm genügen konnte. Wo lag der Fehler? Und nun sagt diese Therapie, das ist überhaupt nicht christlich, aber es geht ganz in die Richtung von dem Jesu-Wort. Der Freude geht ein Grund zum sich freuen voraus. Und der liegt darin, dass man bei einer Sache oder bei einem Menschen ist. Und die Christen würden sagen, bei Gott ist. Und wenn dies gut ist, wenn dabei etwas gelingt oder was Schönes erlebt wird, dann stellt sich auch die Freude von selber ein. Man beschäftigt sich mit etwas, eben nicht mit sich selbst, und ist in der Freude. Wenn sich die Freude im Umgang mit einem anderen Menschen ereignet, so ist die Freude da. Wer kennt das nicht? Dass man erst später die Freude bemerkt und Zeit für sie hat. Also der Mensch gelangt dann in die Freude hinein, wenn er nur über sich selbst hinauskommt und der Aspekt des Freudemachens angestrebt wird. Nicht des Freude-Haben-Wollens. Ohne Warten auf das Freude-Gemacht-Bekommen. Und dann zitiert dieser Therapeut einen älteren Psychologen, der auch schon gesagt hat, Alfred Adler, der hat einem depressiven Patienten Folgendes empfohlen, stellen Sie sich das mal vor. Was glauben Sie, womit könnten Sie Ihrer Frau eine Freude machen? Tun Sie jemand was Gutes, überlegen Sie, wem Sie was Gutes tun können und vielleicht weicht Ihre Depression dann. Also von sich weg mit etwas anderem beschäftigen. Und so ist das hier interessant und faszinierend, wie die moderne Psychologie weiß, dass das Wort von Jesus richtig ist. Die Christen erleben es natürlich noch in einem viel tieferen Sinn. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Dieser Arzt hier, von dem das herkommt, Viktor Frankl, Logotherapeut, hat einmal sehr schön zugegeben, dass die Christen sogar noch viel besser dran sind wie die Nichtchristen. Denn, das nennt er den Aufgabencharakter des Lebens, das Leben stellt uns Aufgaben und wir erleben Freude, indem wir diese Aufgaben uns stellen lassen und sie annehmen und dann angehen und dann uns hingeben und da sind für diese Aufgabe. Und der Christ, sagt er, der religiöse Mensch, so nennt er ihn, er ist halt weltanschaulich ganz neutral, der hat noch eine größere Möglichkeit der Freude, denn er erlebt zum Auftragcharakter des Lebens noch den Auftraggeber dazu. Fand ich großartig. Der Christ erlebt zum Auftragcharakter des Lebens, du mach das, es liegt vor Füßen, pack es an, noch den Auftraggeber dazu. Das heißt, wir haben sogar noch jemanden, mit dem wir über diese ganzen Dinge reden können. Das ist großartig. Ja, liebe Gemeinde, damit zum Schluss, wer sich meiner Worte schämt und dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters. Schämen wir uns für unseren Glauben oder haben wir in unserem Glauben so eine große Basis gefunden, dass wir uns, wenn es drauf und dran kommt, wir sollten ja eigentlich von selber davon reden, aber selbst wenn wir herausgefordert sind, sind wir manchmal etwas schwierig, dass wir uns dann wenigstens nicht schämen. Es muss einen betroffen machen als Christ, dieses Wort zu hören. Es könnte also sein, dass Jesus einmal sich für uns schämen muss, wenn er wiederkommt. Möchtest du jemand sein? Mit dieser Frage sollten wir gehen aus diesem Gottesdienst. Möchtest du jemand sein, der sich, für den sich Jesus schämen muss, wenn er kommt? Weil du dich seiner geschämt hast, als es darum ging, sich zu ihm zu bekennen? Dann sollen wir ganz schnell sehen, wie wir das hinbekommen, dass wir Gründe finden für unseren Glauben, in unserem Glauben froh zu sein, dass wir Gründe finden, in unserem Glauben festen Boden unter die Füße zu bekommen, damit wir uns nicht schämen für unseren Glauben. Denn wir sollten uns ja nicht nur schämen, wenn wir von selber was unternehmen, sondern vor allem, wenn wir gefragt sind, sollten wir uns nicht schämen. Ich hoffe, dass Gott sich einmal nicht schämen muss für mich, wenn er kommt und nach meinem Leben fragt. Wie dankbar bin ich, dass es deswegen auch Vergebung gibt. Aber ich weiß ganz genau, dass ich mich noch viel zu sehr für meinen Glauben schäme. Wie drückebergerisch und wie duckmäuserisch sind wir doch manchmal im Sprechen über unseren Glauben. Wir tun uns selber leid. Die Christen tun sich selber leid. Kein Wunder, dass wir dann auch der Welt leid tun. Die Welt denkt über uns, bloß kein Christ werden. Es wäre so schön, wir könnten mehr so Menschen sein, wo die anderen uns beneiden würden darum, was wir haben, was die nicht haben. Ein Tipp für die Passionszeit: Fügen Sie sich mal wieder selbst Leiden zu. Also jetzt wirklich diese Leidensmine, ja? Und verzichten Sie ab Aschermittwoch in der Fastenzeit auf etwas, was Ihnen unglaublich viel bedeutet. Aber nicht, um sich Leiden zuzufügen, nicht, um sich weh zu tun, ach, wie tut das so weh, um sich darin zu ahlen, sondern um sich mehr Zeit zu nehmen für den Grund zur Freude im Glauben. Denn die Fastenzeit ist ja nicht dafür da, dass wir, wie es hier heißt, uns selbst verleugnen sollen und das Kreuz auf uns nehmen sollen, sondern die Fastenzeit ist ja dafür da, dass wir eben uns Zeit nehmen sollen, indem wir für Zeit auf was anderes verzichten, mehr Zeit haben zur Beschäftigung mit für Gott und mit diesen Fragen. Und dann werden wir vielleicht und ganz sicher auch diesen Grund zur Freude entdecken. Ich wünsche uns, dass wir uns für unseren Glauben so viel Grund zur Freude entdecken und dass wir auch für unseren Glauben so einen festen Boden unter die Füße bekommen, dass wir uns nicht für ihn schämen, wenn wir mal gefragt werden, sondern dass wir dann antworten können, bewusst, dass wir auch mit Freude davon sprechen können, was wir haben, dass wir stolz sind darauf, mit der größten Macht im Universum auf du und du zu sein. Nicht oberflächlich, sondern mit Ehrfurcht und Respekt. Aber eben doch mit dem Wissen darum, ich bin ein Königskind. Und wenn alles um mich herum wankt und wenn alles wackelt und unsicher ist, ich stehe auf festem Grund. Und Jesus, wenn er wiederkommt, er soll sich einmal nicht für mich schämen müssen. Amen. Und die Liebe Gottes, die größer ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.